Kapitel 3. Ich lese die ersten 4 Verse. Hier wird von den Priestern gesprochen. Also, ich sagte gestern, die 12 Stämme zerfielen in 2 Klassen, Krieger und Leviten. Und jetzt haben wir hier noch eine dritte Gruppe, die ist allerdings sehr klein, aber deswegen nicht unbedeutend. 4. Mose 3, die Verse 1 bis 4. Und dies sind die Geschlechter Aarons und Moses an dem Tage, da der Herr auf dem Berge Sinai mit Mose redete. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons, der erstgeborene Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, die geweiht worden waren, um den Priesterdienst auszuüben. Und Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, als sie in der Wüste Sinai fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten. Und sie hatten keine Söhne, und Eleazar und Itamar übten den Priesterdienst vor ihrem Vater Aaron aus. Die Priester waren die einzigen, die in die Gegenwart Gottes treten durften, die ihm opfern durften, die ins Heiligtum hineingehen durften. Die Priester waren darin privilegiert. Neutestamentlich sind wir alle Priester, denn jeder Glaubende hat dieses Vorrecht, dass er in die Gegenwart Gottes treten darf, ins Allerheiligste eintreten darf, dass er Gott Opfer darbringen darf, natürlich nicht Sündopfer, sondern Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hebräer 13, Vers 15, dort steht das. Durch ihn nun lasst uns alle Zeit Gott ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. In der Gegenwart Gottes den herrlichen Namen des Herrn Jesus bekennen, das ist Priesterdienst. Der erste Petrusbrief sagt im Kapitel 2, im Vers 5, dass wir als Priester geistliche Schlachtopfer darbringen, Gott wohl annehmlich durch Jesus Christus. Ihr selbst seid als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohl annehmlich durch Jesus Christus. So steht also der Priesterdienst auf dem gegenüberliegenden Pol, verglichen mit dem Auftrag der Krieger. Wir haben eine Seite, die ist der Welt zugewandt, im Kampf, aber auch in der Evangelisation, also der Welt zugewandt. Und das ist die einzig und allein ausschließlich Gott zugewandte Seite, dass wir in seine Gegenwart treten, dass wir vor ihm stehen, ihm dienen in Lobpreis, Danksagung, Anbetung. Das ist Priesterdienst. Und jetzt werden wir hier erinnert in Kapitel 3, bevor weiter von den Leviten gesprochen wird, werden wir zuerst daran erinnert, dass 2 Söhne Aarons, Nadab und Abihu, vor dem Herrn starben. Steht im Vers 4. Wir werden wiederholt daran erinnert, in diesem Buch werden wir auch daran erinnert, dass in den Sachen Gottes, ich sage jetzt nicht in den Sachen des Menschen, wir sprachen gestern Abend vom Willen Gottes erkennen, und im Bereich unseres Lebens, wo es um Lebensentscheidungen geht, Berufswahl, Partnerwahl, Arbeitsstelle, Wohnort, dort haben wir viele Freiheiten. Dort gibt uns Gott Grundsätze und dann können wir selber verantwortlich entscheiden. Aber in den Sachen Gottes, da hat der Eigenwille des Menschen überhaupt keinen Platz. Da gibt es für uns keine Freiheit. Oder anders gesagt, unsere Freiheit besteht darin, uns völlig dem Willen Gottes zu ergeben. Und dann werden wir von Gott selbst eingeführt, in seine Gegenwart, von niemandem Platz gestellt und genießen dort die wahre, nämlich die höchste Form der Freiheit, frei zu sein von sich, frei zu sein von seinem Willen, frei zu sein von diesem Drang, das eigene zu tun und nur eines zu wollen, Gott zu gefallen. Das ist die höchste Form der Freiheit. Frei von sich zu sein, frei für Gott. Und in den Sachen Gottes, wo es um sein Haus geht, wo es darum geht, den Dienst in seinem Haus zu tun, durch den Dienst dafür zu sorgen, dass sein Haus gebaut wird und durch den Dienst dafür zu sorgen, dass das Priestertum gefördert wird und wo es darum geht, in die Gegenwart Gottes zu treten und ihn anzubeten, hat der eigene Wille des Menschen keinen Platz. Und als erstmals in der Geschichte der erlösten Nation sich Eigenwillen regte in dieser Frage, wo es darum ging, vor Gott zu treten und ihm zu dienen, hat Gott zeichenhaft gerichtet. Die beiden Männer taten ja gar nichts Böses. Ein bisschen Räucherwerk in einer Pfanne geschwenkt, was ist das Böses? Damit haben sie ja gar niemand etwas zu Leide getan, würden wir denken. Und doch haben sie sich am höchsten vergriffen. Und darum hat Gott zeichenhaft gerichtet. Das steht in 3. Mose 10, in den Versen 1 und 2. Nun, wenn man vom 2. Mosebuch herkommt, und macht das einmal für euch, wenn ihr das nächste Mal die Mosebücher durchlest, streicht euch jedes Mal den Satz an im 2. Mosebuch, wenn steht, dass Mose oder Aaron oder die Kinder Israel taten so, wie der Herr geboten hatte. Dieser Satz kommt Dutzende von Male vor. Dutzende von Male. Das beginnt bereits beim Passa. Der Mensch kann nur errettet werden, wenn er das tut, was Gott sagt. Er sich auf die Bedingungen einlässt, die Gott stellt, um errettet zu werden. Du kannst nicht errettet werden, wie du willst. Einfach denken, ich möchte gerne errettet werden, jetzt mache ich mal was und Gott wird mich dann schon annehmen. So denkt der religiöse Mensch. Also schon beim Passa beginnt es, bei der Errettung, du musst das tun, was Gott sagt. Und nachher beim Bau der Stiftshütte wird immer wieder gesagt, dass die Israeliten taten oder Mose tat, so wie der Herr geboten hatte. Dutzende von Malen kommt dieser Satz vor. Und im Kapitel 40 zuletzt, 2. Mose 40, wo Mose die Stiftshütte errichtet, steht 7-mal dieser Satz. Von Vers 17 an wird ja beschrieben, es geschah im ersten Monat, im 2. Jahre, am 1. des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Und dann wird beschrieben, wie Mose die Wohnung aufrichtet. Und dann steht im Vers 19, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 21, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 23, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 25, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 27, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 29, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dann Vers 32, zum 7. Mal, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und so vollendete Mose das Werk, Vers 33, und dann bedeckte die Wolke das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Noch eine solche Frage. Ich fragte gestern, was ist Leben? Jetzt frage ich, was ist Herrlichkeit? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie würdet ihr das beschreiben? Definieren. Erklärt es einmal. Ja, ja, there you are. Das habe ich letzten Sommer in Süditalien gesagt. Nein, die Summe seiner Vollkommenheiten. Man kann es noch schöner sagen. Die Summe seiner Vollkommenheiten. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn es heißt, dass die Herrlichkeit Gottes erscheint, dann bedeutet es, dass Gott gesehen wird in all seinen Vollkommenheiten. Und eine jede seiner Vollkommenheit ist unendlich an Höhe und an Tiefe. Und wenn wir es wünschen, dass etwas von den Vollkommenheiten Gottes gesehen werden, dann müssen wir in den Dingen Gottes vollkommen Gott ergeben sein. Dann hat der Wille des Menschen keinen Platz. Denn sonst verdeckt der Mensch mit seinem Wesen, das er auf sich ziehen will, die Herrlichkeit Gottes. Und so müssen wir sagen, war es gewiss Strenge Gottes, dass er Nadab und Abihu richtete, aber es war auch Güte Gottes. Denn wie viel verliert der Mensch? Ja, der Mensch verliert ja alles, wenn der Wille des Menschen den Willen Gottes ersetzt. Und darum sind wir dankbar für diese Lektion. In 3. Mose geht es dann weiter so, es steht immer wieder, vom Kapitel 7 an kommt dieser Satz immer wieder, so wie der Herr geboten hatte. Kapitel 8, so wie der Herr geboten hatte. Und ich weiß noch, vor 2 oder 3 Jahren, als ich das so anstrich, diese Sätze, dann Kapitel 9 steht das wiederholt bei der Einsetzung der Priester, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Kapitel 9, Vers 21, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dann kommt Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen an jeder seine Rauchpfanne und taten Feuer hinein und legten Rauchwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Und wenn man eben vom 2. und vom 3. Mosebuch herkommt, dann ist dieser Satz wie ein Schlag. Was er nicht geboten hatte, man erschreckt förmlich, wenn man es liest. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Nun, das gilt für allen Dienst im Haus Gottes. Für den Priesterdienst, auch für den Levitendienst, für das Arbeiten für Gott, für das Dienen im Hause Gottes, wo es um seine Belange geht. Dort zählt nicht menschlicher Wille, dort zählt auch nicht menschliche Durchsetzungskraft, dort zählen nicht menschliche Qualitäten. Menschliche Vorzüge zählen dort nicht. Aber wie oft ist es nicht so gewesen, dass die Willensstarken, die Geschickten, die Klugen, die Leute, die gut reden können, die gut organisieren können, die Dinge gut in die Hand nehmen können, dass sie, weil sie menschlich solche Qualitäten haben, sich durchsetzen im Volk Gottes. Und dass das Werk Gottes dann in Händen solcher ruht. Und Gott kann sich nicht dazu stellen. Denn in seinem Haus hat der Mensch, hat das Fleisch keinen Platz. Ja.
Könntest du uns auch nicht mal deutlich machen, was da nun korrekt falsch war? Was war das für ein Feuer? Was waren die Eisen, Räucherpfannen? Wie man das heute anwenden?
Also Nadab und Abihu, die hatten, ohne von Gott einen Auftrag zu haben, haben die Gott ein Opfer dargebracht. Ein Opfer dargebracht. Und darum wurden sie so gerichtet.
Von wo hätte es das Feuer sonst nehmen sollen?
Nein, sie hätten überhaupt nicht ein Opfer bringen sollen. Sie hätten gar kein Opfer bringen sollen. Woher sie es nahmen, das ist nicht das Entscheidende, sondern dass sie überhaupt dachten, jetzt bringen wir Gott auch etwas da. Also sie wollten etwas Frommes tun. Etwas Frommes. Etwas Schönes. Und das ist so wie ein Mensch, der Gott nicht kennt, meint, er könne in die Gegenwart Gottes treten und im Namen Jesu Christi beten. Auch öffentlich beten. Und wenn jemand das tut, dann missbraucht er den Namen Gottes, ohne dass er von Gott berufen ist, meint, er könne in die Gegenwart Gottes treten. Und das geschieht jedes Mal, wenn der Mensch, der nicht Buße getan hat, der nicht umgekehrt ist, der nicht wiedergeboren ist, der nicht zur Familie der Priester gehört, wenn er meint, er könne Gott dienen. Das ist eine furchtbare Sache. Eine furchtbare Sache. Nun, das hier war das erste und das letzte Mal, dass Gott so scharf richtete im Alten Testament, dass jemand gleich starb. Wir lesen später davon, ich werde vielleicht noch darauf zurückkommen, dass Gott noch einmal zeichenhaft so richtete, als ein König Israel sich anmaßte, etwas zu tun, das nur die Priester dürfen. Er wurde dann direkt mit Aussatz geschlagen. Der Aussatz brach aus seiner Stirn aus. Ja.
Noch ein Fall, wo die Bundeslade da...
Ja, das ist aber dort geht es nicht um Gottesdienst, also Ussa, der die Bundeslade anfasst. Aber das stimmt, gut, dass du mich daran erinnerst.
Ich wollte nur fragen, weil die waren ja von den Priestern, also nicht wie du vorher gesagt hast, die Priestern gehörten.
Ja.
Also, ist es dann gleich, wie Gott in der Apostelgeschichte gerichtet hat?
Man kann das in der Weise vergleichen, dort geschah das erste Mal Heuchelei und Gott hat diese Heuchelei so gerichtet, dass sie auf der Stelle starben, die zwei. Einfach zeichenhaft hat er gerichtet, um zu zeigen, wie ernst es ist, wenn man spielt mit den Sachen Gottes. Ja,
Wolfgang? Ich habe so Probleme mit dem Ausdruck, die Macht des fremdes Feuer. Das wird ja auch in 5. Mose 3 nochmal wiederholt.
Ja.
Nicht ein falsches Opfer oder ein einwilliges Opfer, sondern fremdes Feuer.
Mhm.
Deswegen hat das eine Bedeutung.
Es war einwilliger Gottesdienst, ja?
Ja, ja. Kolosser 2, 23. Eigenwilliger Gottesdienst. Also fremdes Feuer heißt...
Wo muss das Feuer sonst herkommen? Oder die Namen ja
darum fragst du es, warum das Feuer sonst herkommt. Nein, ich meine, mit fremdem Feuer bedeutet, sie haben ein Opfer dargebracht, das Gott ihnen nicht gewiesen hatte. In dem Sinn war es... Und mit Feuer ist ja immer ein Opfer verbunden, also Rauchpfanne, das war ein Räucherwerk, ein Räucheropfer. Und sie haben ein Opfer dargebracht, das Gott von ihnen gar nicht verlangt hat. Einfach etwas Eigenes. Eigenwille, Eigensinn hat im Haus Gottes keinen Platz, in welcher Form er auch sich äußert. Oder wir denken an Adonija, einen Sohn Davids, der sagte, ich will König sein. Und das brach ihm das Genick. Im Volk Gottes, im Haus Gottes hat der Eigenwille des Menschen keinen Platz. Und wenn einer sagt, ich will das sein, aber weil er es will, dann bekommt er es mit Gott selbst zu tun. Und das ist ungeheuer ernst. Und wir sollten das nie vergessen, dass die Stiftshütte in der Wüste, das war etwas, was vom Himmel gekommen war. Das Volk Gottes hier in dieser Welt, das Haus Gottes in dieser Welt, ist etwas, das nicht von dieser Welt ist und darum zählen in diesem Haus nicht die weltlichen Maßstäbe. Da wohnt Gott. Und wenn der Mensch meint, er könne mit seinem Geschick und mit seinem Verstand und mit seinen Fähigkeiten, seinem Willen und seinen Ambitionen etwas in den Sachen Gottes im Haus Gottes werden, dann bekommt er es mit Gott selbst zu tun. Und dann widersteht ihm Gott. Also es wird wieder daran erinnert, dass die Söhne Aarons starben. Gut, dann 4. Mose 4, die Verse 4 bis 10. 4. Mose 3, 4. Mose 3, die Verse 5 bis 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Lass den Stamm Levi herzunahmen und stelle ihn vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen seiner Hut warten und der Hut der ganzen Gemeinde vor dem Zelte der Zusammenkunft, um den Dienst der Wohnung zu verrichten. Und sie sollen warten aller Geräte des Zeltes der Zusammenkunft und der Hut der Kinder Israel, um den Dienst der Wohnung zu verrichten. Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben, ganz zu eigen sind sie ihm gegeben von Seiten der Kinder Israel. Und Aaron und seine Söhne sollst du bestellen, dass sie ihres Priestertums warten, der Fremde aber, der herzunaht, soll getötet werden. Hier werden wir noch einmal daran erinnert. Es geht einfach darum, wenn ein Fremder, ein Unberufener meint, er könne da auch mitmischen nach seinen Ideen und Vorstellungen, soll getötet werden. Ich meine, das ist einfach der Hauptgedanke. Nun, vielleicht kann man da schon eine Anwendung machen, eine genauere. Fremdes Feuer habe ich mir nicht überlegt. Also die Leviten haben eine besondere Aufgabe innerhalb der 12 Stämme, wurden nicht gemustert unter den Kriegern, sondern die Leviten, die werden Aaron gegeben, Vers 6, stelle ihn vor Aaron, denn sie sollen ihm dienen, und dann Vers 9, du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen geben. Nun, Aaron, der Hohepriester, ist der Einzige, der diesen Priesterdienst tun durfte. Die Leviten sind ihm gegeben, ihm und seinen Söhnen gegeben. Das bedeutet, dass die Leviten durch ihren Dienst den Priestern beistanden und dafür sorgten, dass der Priesterdienst nicht in irgendwelcher Weise gehindert war, sondern dass er gefördert wurde. Und ich sagte vorhin, worin Priesterdienst besteht, was Priesterdienst ist. In die Gegenwart Gottes treten, vor Gott stehen, in seiner Gegenwart für ihn da sein. Das ist, was der Priester tut und was das Sinnen und Trachten und Denken des Priesters erfüllt. Das ist das, was die Ewigkeit erfüllen wird. Wir werden vor Gott stehen und wir werden ihn anbeten, ewig. Der Dienst der Leviten sorgt dafür, dass der Priesterdienst im Volk Gottes gefördert wird. Nachher werden wir sehen, was die Leviten taten und wie wir das anwenden können auf uns, auf unsere Zeit. Die Leviten hatten drei Aufgaben. Diese drei Aufgaben entsprechen den Diensten des Evangelisten, des Lehrers und des Hirten. Also alle Dienste, die im Haus Gottes geschehen, sollen den Priesterdienst fördern. Das ist wichtig, dass wir das bedenken. Das Evangelium hat uns freigemacht für Gott. Und wenn wir zusammenkommen und einander dienen, dann geht es nicht darum, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, damit wir so glückliche Leute werden. Sondern geht es darum, dass unser ganzes Sinnen und Trachten so ausgerichtet wird, dass wir alle für Gott und für seine Ehre und für seine Herrlichkeit leben wollen. Das ist sehr wichtig, dass wir daran denken. Es gibt Leute, die denken, das Evangelium sei dazu da, dass ich glücklich bin. Oder sie denken, die Gemeinde ist dazu da, dass ich es schön habe. Und wenn du so denkst, bist du dauernd frustriert. Denn dann forderst und erwartest du immer etwas. Ich muss bekommen, ich muss meine Bedürfnisse befriedigt bekommen. Das ist ein völlig heidnischer Gedanke, der sich aber leider in der Christenheit sehr, sehr ausgebreitet hat. Also wenn man die Bücher so ansieht, die angeboten und gelesen werden, da merkt man, es geht immer mehr und bald ausschließlich um die Bedürfnisse des, auch des gläubigen Menschen. Dass er eine schöne Familie hat und dass er einen schönen Beruf hat und dass er die Freizeit schön gestalten kann und dass er sein Geld gut einsetzen kann. Es geht einfach, dass er gesund ist und so weiter. Einfach unsere Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Das ist ein völlig verkehrter Gedanke. Die Bibel sagt uns, dass das Evangelium uns errettet vom Zorn Gottes, damit wir für Gott leben. Und der Mensch ist wahrhaft glücklich und glückselig, dem nicht das das erste und oberste Anliegen ist, was er bekommt, sondern erstes und oberstes Anliegen ist, was bedeutet das für Gott? Und das ist priesterlich Denken, priesterliche Gesinnung, priesterliche Ausrichtung und durch allen Dienst soll das gefördert werden. Ja, ja, auch beim Evangelisieren. Natürlich sehen wir den verlorenen Menschen und haben ein Anliegen, dass er vom Zorn Gottes gerettet wird. Aber wir wünschen doch, dass Menschen von Gottes Lästerern zu Priestern werden, zu solchen Menschen, die Gott verherrlichen. Das ist doch unser Wunsch. Und darum haben wir ein Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Nicht einfach, dass es ihnen nachher gut geht, sondern dass sie nachher Gott verherrlichen. So soll also auch der evangelistische Dienst letztlich den Priesterdienst fördern. Also für Gott da sein. Was er, dem alle Ehre gebührt, von dem alles kommt, dem alles gehört, was er, was das für ihn bedeutet, das soll unser Denken, unser Sinnen und Trachten erfüllen. Nun, die Leviten, die haben ja eine ganz interessante Herkunft. Nicht so besonders glorreich, wenn wir 1. Mose 49 lesen. Bitte?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja. Ja, warum der Stamm Levi? 1. Mose 49, wir schlagen das einmal auf. Hier erfahren wir zunächst, dass Levi Segen verliert. 1. Mose 49, Jakob versammelt seine Söhne. Vers 1, Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch und ich will euch verkündigen, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Und dann wird von Simeon und Levi gesagt, Vers 5. Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen, in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Gemeint ist natürlich diese Gewalttat Simeons und Levis, die sie verübten an Hemor und an Sichem und an den Bewohnern ihrer ganzen Stadt. Die haben sie mit List hereingelegt, steht in 1. Mose 34 zu lesen. Ich erinnere nur an die Geschichte, wir schlagen das jetzt nicht nach. Eine Tochter Jakobs, Dina, hatte sich mit Sichem, dem Sohn Hemors, dem Fürsten jener Stadt, verbunden, und er wollte sie heiraten, und dann haben sie ausgemacht mit Jakob, dass sie heiraten darf und dass sie sich miteinander verschwägern wollen, wenn die sich beschneiden lassen, die Bewohner dieser ganzen Stadt. Die ließen sich dann beschneiden, und als sie am dritten Tag in ihren Schmerzen lagen, die Männer, haben Simeon und Levi die Stadt überfallen und alle ermordet. Ja, das war ihre Gewalttat. Und aufgrund dieser Gewalttat, dieses Mutwillens, dieses Zornes, dieses Grimmes, wie Jakob es nennt, verloren sie ihren Segen. Also was sagt hier Jakob in Bezug auf Levi? Ich werde sie verteilen in Jakob, sie zerstreuen in Israel. Zerstreuung ist eigentlich ein Ausdruck des Zornes Gottes. Und Levi wurde ja nachher buchstäblich zerstreut in Israel. Anders als alle anderen Stämme. Jeder andere Stamm bekam sein geschlossenes Stammesgebiet, Levi nicht. Wurde zerstreut in ganz Israel. Aber inzwischen hat Gott so gewirkt, dass das, was Fluch war, zum Segen wurde. Nun, wir sind von Natur alle so. Wir sind ja auch Leviten. Gott hat einen jeden Erlösten zu einem Leviten gemacht, zu einem Diener Gottes. Wir haben durch unsere Natur, durch unser Wesen, eigentlich allen Anspruch auf Segen verloren. Und daher auch jeden Anspruch darauf, Gott dienen und nahen zu können, verloren. Aber zwischen dem 1. und dem 4. Mosebuch steht ja das 2. Mosebuch, das Buch der Errettung, ja?
Aber ich meine jetzt zu dieser Tat von diesen Brüdern, die habe ich auch einen Anlass gehabt, weil ja dieser Sichem sich ja praktisch der Diana da oder
Dina. Dina, ja. Ja, gut. Anlass hin oder her, sie haben sie also mit List reingelegt. Und ihre List und ihre Grausamkeit, die wird verurteilt. Nun, das ist ja die Natur des sündigen, des gefallenen Menschen. Listig, List, was ist List anderes als eine Form der Lüge? Und was ist Gewalttat anderes als Mord? Und das erfüllt unsere Herzen seit dem Sündenfall. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Das sagt Johannes 8, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Lügner und ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden. Wir sind durch den Sündenfall von den Wesenszügen des Widersachers Gottes geprägt. Lüge und Totschlag. Lüge und Hass ist in unseren Herzen, statt Wahrheit und Liebe. Sehen wir hier bei Levi. Können wir auf uns alle anwenden. Im 2. Mosebuch, das Buch der Errettung, und dort sind mit einem Mal Levi und seine Nachkommen gekennzeichnet durch Eifer für Gott. Etwas ist an ihnen geschehen, 2. Mose 32, Verse 26 bis 29. Nachdem die Israeliten das goldene Kalb aufgestellt haben und Mose vom Berg zurückgekommen ist, dann sagt Mose, 2. Mose 32, ich lese von Vers 25 an, und Mose sah das Volk, dass es zügellos war, denn Aaron hat es zügellos gemacht zum Gespött unter ihren Widersachern. Und Mose stellte sich auf im Tore des Lagers und sprach, her zu mir, wer für den Herrn ist. Und es versammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen, also spricht der Herr, der Gott Israels, legt dann jeder sein Schwert an seine Hüfte, geht hin und wieder von Tor zu Tor im Lager und erschlagt ein jeder seinen Bruder und ein jeder seinen Freund und ein jeder seinen Nachbar. Das klingt nun sehr hart. Und wir sehen, dass die Leviten das tun und damit beweisen sie, dass sie Gott und sein Wort mehr lieben als jede menschliche Zuneigung. Der Herr Jesus hat das von solchen gefordert, die ihm nachfolgen wollen. Wer Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Ja, das ist so. Und das haben hier die Leviten begriffen. Und die Söhne Levis taten nach dem Worte Moses und es fielen von dem Volk an selbigem Tage bei 3000 Mann. Und Mose sprach, weihet euch heute dem Herrn, ja in jeder, in seinem Sohn und in seinem Bruder, um heute Segen auf euch zu bringen. Also hier sehen wir die Leviten, wie sie sich Mose anschließen. Vers 26. Und ihr Name bedeutet Anschließung. Sie stellen sich auf die Seite Moses, des Mannes Gottes, der die Forderungen Gottes verkörpert. Also ihre Herkunft, 1. Mose 49, wie sie von Natur sind. Und dann in 2. Mose sehen wir, dass sie anders geworden sind. Anders denken, anders sinnen, anders trachten. Nicht mehr Gewalttat in eigener Regie üben, sondern dass sie eifern für Gott. Dann wieder zurück zu 4. Mose 3. Die Verse 11 bis 13 erinnern an das 2. Mosebuch. Der Herr redete zu Mose und sprach, und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israel genommen, anstatt aller Erstgeburt, welche die Mutter bricht unter den Kindern Israel, und die Leviten sollen mir gehören. Denn mein ist alle Erstgeburt. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt, vom Menschen bis zum Vieh. Mir sollen sie gehören, mir, dem Herrn. Das war die letzte, die zehnte und letzte Plage, welche dazu führte, dass Pharao Israel ziehen ließ. Der Engel des Herrn schlug alle Erstgeburt in Ägypten. Jeden erstgeborenen Sohn, also Erstgeburt von den Menschen, auch alle Erstgeburt vom Vieh. Nun, die Erstgeburt ist der Hoffnungsträger. Im Erstgeborenen finden die Eltern ihren Namen und alles, wofür sie gelebt haben und wofür sie ihr Leben lang gearbeitet haben, fortgesetzt. Der Erstgeburt ist der Vorzug an Kraft, sagt 1. Mose 49, Vers 3. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und Erstling meiner Stärke. Vorzug an Hoheit, Vorzug an Macht. Also der Erstgeborene verkörpert das Beste, das Höchste, und in ihm sammeln sich und auf ihn konzentrieren sich alle Ambitionen der Eltern. Als Gott also die Erstgeburt Ägypten schlug, richtete er damit alles, was Ägypten wert und teuer war. Das Beste. Und an diesem Morgen, nach dieser furchtbaren Nacht, da gab es noch Erstgeborene, die lebten. Erstgeborene unter den Israeliten. Und ich weiß nicht, wie sich der eine oder andere damals gefühlt haben mag. Als er gewahr wurde, gut, in der Nacht sind sie ausgezogen, aber als er gewahr wurde, dass eigentlich hätte ich jetzt auch dort liegen müssen, erschlagen vom Engel des Herrn. Das gerechte Gericht Gottes hätte auch mich treffen müssen. Und die Eltern der Erstgeborenen werden auch gedacht haben, eigentlich hätte Gott ja uns genau gleich behandeln müssen. Sein gerechtes Gericht hätte unseren Erstgeborenen hinweg raffen müssen. Gott hat sie aber geschont. Warum? Damit sie ihm dienten. Ich glaube nicht, dass das schwer ist, anzuwenden auf uns. Gott hätte uns ebenso im Gericht hinweg raffen müssen. Sein gerechtes Gericht, sein gerechter Zorn hätte uns verzehren müssen. Wir sind davon gekommen. Wir sind davon gekommen. Wie die Erstgeborenen in Israel. Und darum sagt der Herr, alle Erstgeburt gehört mir. Darum gehören wir ihm. Darum geben wir das Leben, das verschont worden ist, geben wir jetzt ihm. Dir ist das gehören. Für dich will ich leben. Für dich will ich da sein. Also anstatt aller Erstgeburt, die Leviten. Wie lange geht es noch? Bis 12? Bis 12:05. Dann werden die Leviten gemustert, vom Vers 14 an. Das heißt, es wird ja der Auftrag gegeben, sie zu mustern. Die Musterung geschieht dann erst im Vers 4 und dann wird der Dienst beschrieben. Nein, die Musterung geschieht im Vers 3 und im Vers 4 wird noch einmal der Dienst detaillierter beschrieben. Also, Verse 14 bis 20, der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach, mustere die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Familien, alle männlichen, von einem Monat und darüber sollst du sie mustern. Und Mose musterte sie nach dem Befehl des Herrn, so wie ihm geboten war. Und dies waren die Söhne Levis nach ihren Namen, Gerson und Kehat und Merari. Und dies sind die Namen der Söhne Gersons nach ihren Familien, Libni und Simei. Und die Söhne Kehats nach ihren Familien, Amram und Jitzar und Hebron und Uziel. Und die Söhne Meraris nach ihren Familien, Machli und Mushi. Das sind die Familien Levis nach ihren Vaterhäusern. Drei Familien also. Die werden gemustert und die werden gemustert nicht von 20 Jahren an und darüber, sondern von einem Monat und darüber, das heißt von Geburt an. Von Geburt an. Das heißt doch nichts anderes, als dass wir von Geburt an, von Wiedergeburt an, sind wir von Gott dazu bestimmt, seine Diener zu sein. Von Anfang an. Gott nimmt das sofort wahr. Jemand ist wiedergeboren worden und Gott wirft sein Auge schon auf ihn. Und sagt schon, er gehört mir. Er soll mir dienen. Und er hat für dich und für mich seit dem Tag unserer Wiedergeburt schon einen Platz ausgedacht. So will ich ihn verwenden. Das soll sein Auftrag sein. Das soll sein Dienst sein. Ich sage nicht, in welcher geografischen Lokalität, aber was ein geistlicher Dienst sein wird, dein Auftrag, in welcher Weise du dem Volk Gottes dienen sollst. Das ist ein ergreifender Gedanke. Wir werden natürlich erst später, wird das uns bewusst. Auch ein einmonatiger Levit, der wusste natürlich noch nichts davon. Aber als er ein bisschen älter wurde, konnte ihm das seine Eltern sagen, du bist ein Sohn Levis und du sollst einmal diesen Platz ausfüllen und diese Arbeit tun im Volk Gottes. Und so erwachen auch wir eines Tages und werden uns plötzlich dessen bewusst, Gott hat uns zu Dienern gemacht, er hat mir einen Dienst gegeben und dann beginnt uns Gott den Dienst zu zeigen, den er uns zugedacht hat. Wir denken an verschiedene Diener, Knechte, die ganz ähnlich formulieren. Paulus sagt im Galaterbrief, dass er von Mutterleibe an dazu ausersehen war, ein Apostel zu sein. Galater 1, 15. Galater 1, 15. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte. Wir denken auch an Jeremia. Gott sagt von Jeremia etwas ganz Ähnliches. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Also das gilt für alle Leviten. Von einem Monat an wurden sie gemustert. Und je nach Familienzugehörigkeit bekamen sie ihren Auftrag. Und der Auftrag der drei Familien wird beschrieben in den Versen 21 bis 26. Die Aufgabe der Söhne Gersons, der Familie Gersons. Vers 27, der Auftrag der Söhne von Kehat. Und Vers 33, der Auftrag der Söhne von Merari. Das sparen wir uns für morgen auf. Ja, Ellen?
Ich hätte eine Frage, warum ist die Musterung erst ab einem Monat, wenn es ja eigentlich von der Wiedergeburt an...
Ja, ich denke, das hat einen praktischen Sinn. Also die Mutter, die war ja nach der Geburt eines Kindes so und so lange unrein. 2 Wochen bei einem Jungen, ja. Ich denke, das hat einfach praktische Gründe gehabt. Also, dass man nicht einen eintägigen Säugling schon. Aber im Vergleich, die Krieger ab 20 Jahren und der Levit ab einem Monat, das zeigt doch, hier geht es darum, die sind von Anfang an beschlagnahmt und für diese besondere Aufgabe ausersehen und bestimmt.
Hier steht da im Gegensatz zu den Kriegern eine Musterung, eine Zählung.
Eine Zählung.
Also, ah, ja. Also
du, ich schau mal nach, ob das ein anderes Wort ist oder nicht. Hä? Kann ich nachsehen? Wo steht das bei dir gezählt? Welcher Vers?
Ja, das ist gerade von Leviten. Das ist von Leviten. Ja, zum Beispiel, also
3, Vers 15. Gut, ja. Jetzt habe ich weiche dran. Ja, das ist darum, das ist wegen der deutschen Bedeutung des Wortes. Man sagt bei einem Erwachsenen eher mustern und bei einem Kind kann man nicht gut mustern sagen, müssen wir erzählen sagen. Aber es ist ziemlich sicher das gleiche Wort im Hebräischen. Ja, das ist Kapitel 3. Pekod, Patad, das heißt jemand, ja, das heißt jemand heimsuchen und jemand untersuchen. Das heißt Patad. Also Pekod ist nicht zählen, sondern es ist wirklich mustern. Ja.